wir schauen hier gebannt im Moment nach Großbritannien wegen dem Brexit, aber dramatische politische Ereignisse gibt es auch von der anderen Seite unseres Kontinents, nämlich aus Nordafrika, Algerien. Der amtierende Präsident Abdelaziz Bouteflika hat seine Präsidentschaftskandidatur, er hatte gesagt, er will eh nur noch ein Jahr machen, nun doch zurückgezogen. Allerdings hat er gleich mal die Wahlen verschoben, das soll gehen bis zu einer verfassungsgebenden Versammlung und so weiter. Hat sie auch noch gleich nochmal einen Vizepräsidenten ernannt. Es sieht nicht ganz nach Rückzug aus. Was wird da in Algerien gespielt und warum? Und das frage ich jetzt unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
Hallo, guten Morgen.
Was wird gespielt?
Also was zunächst gespielt wird, ist natürlich das Überleben des amtierenden Regimes, nicht unbedingt von Abdelaziz Bouteflika, der dazu körperlich und gesundheitlich, möglicherweise geistig auch gar nicht mehr in der Lage ist. Bouteflika ist seit Anfang dieses Monats, seit dem Samstag, den 2. März, nun 82-jährig. Er ist vor allem gesundheitlich schwer angeschlagen seit einem Schlaganfall im April 2013. Was er versucht, ist natürlich das Wesentliche für das Regime und die herrschende Oligarchie zu retten. Also ganz kurz, die herrschende Oligarchie, also Gruppenherrschaft, besteht aus Privatunternehmern, zumindest einen Teil von ihnen, vor allem denen, die von dem bestehenden ökonomischen Modell halb mafiöse Art profitieren, der höheren Staatsbürokratie, der Bürokratie der früheren Staatspartei, die nicht mehr Einheitspartei, aber noch Regierungspartei ist, also dem FLN, und der Armeehierarchie. Bouteflika hat auf seine Kandidatur für ein fünftes Mandat verzichtet, reserviert sich allerdings behält sich vor, eine Art Mandat 4 plus ohne zeitliche Befristung anzutreten. Das heißt, er bleibt einfach im Amt. Die Wahl wurde nicht nur verschoben, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben. Allerdings nicht, wie du sagst, bis zur Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Das ist, was die Opposition, vor allem die demokratische Opposition, gern hätte, um tatsächlich über eine Überarbeitung der Grundfesten der bestehenden Republik nachzudenken, sondern bis zur Einberufung einer Nationalkonferenz, in der die unterschiedlichen Interessenverbände, also Teile der Oligarchie, zu der man auch die frühere Staatsgewerkschaft und noch immer staatsnahe Gewerkschaftsvereinigung UGTA rechnen muss, zumindest ihren bürokratischen Apparat, also eine Nationalkonferenz, auf der die unterschiedlichen Teile dieser Oligarchie sich auf eine geregelte Nachfolge und einen geordneten Übergang zur nächsten Präsidentschaft einigen sollen. Das war tatsächlich bereits vor der Wahl so angedacht, das allerdings auch bereits unter Druck aus der Gesellschaft. Es war ja so, dass Abdelaziz Bouteflika seine Kandidatur am 22. Februar bekannt gab, dass es sofort zu einem Aufschrei kam, weil die Leute sich sagten, nun, so geht es wirklich nicht mehr, also hier werden wir verschaukelt, hier macht man sich über uns lustig, also sozusagen dergestalt, dass die Machthaber nochmal eine lebende Leiche präsentieren, also einen Mann, der sich nicht mal körperlich vor den Wählern und Wählerinnen zeigen kann, der nur noch in Briefform in Erscheinung tritt oder der im Rollstuhl ins Bild geschoben wird oder der dessen überlebensgroßes Bild sozusagen ihn repräsentiert. Deswegen ja auch die sarkastische Formulierung, ein Bilderrahmen würde zur Wahl antreten. Nach dieser Ankündigung kam es zu den ersten Massenprotesten. Daraufhin schrieb Bouteflika von Genf aus, weil er seit dem 24. Februar in Genf medizinisch behandelt wurde, bis zum Sonntag, den 10. März. Von Genf aus kündigte er an, in seinem Brief an die Algerier, so war die Stellungnahme formuliert, vom Sonntag, den 3. März, dass er tatsächlich sich vorzeitig zurückziehen und diese vorgezogene Neuwahl nach der Einberufung, nach dem Stattfinden der Nationalkonferenz, dass er sich dann zurückziehen und Neuwahlen ausschreiben werde. Im Prinzip beruht die letzte Ankündigung nun darauf, dass er, also vom Montag, den 11. März, dass er dasselbe tut, allerdings, dass die Wahl eingespart wird am 18. April. Also die Wahl wird einfach gar nicht stattfinden. Zynisch formuliert könnte man also sagen, das geht alles so weiter wie geplant, nur die Wahl, der Wahlgang wird erstmal eingespart am 18. April. So zu sehen wäre natürlich verkürzt, weil natürlich trotzdem die Ereignisse die Zivilgesellschaft und die Oppositionskräfte beflügeln, weil es natürlich trotzdem ein relativer Sieg ist oder zumindest ein symbolischer Sieg, dass Bouteflika formal auf seine Kandidatur verzichten und einen Rückzieher ankündigen musste. Insofern wird das Entscheidende natürlich sein, was weiterhin in den Straßen, auf den Straßen, in den Universitäten, die weiterhin besetzt bleiben, in der Zivilgesellschaft passiert.
Zivilgesellschaft, kann man das ein bisschen deutlicher machen, was, wer das ist?
Ja, also zunächst, ich bin kein Verfechter des Begriffs Zivilgesellschaft, der ja oft als Blackbox benutzt wird, also unter Rekurs auf Antonia Gramsci, der allerdings was Präziseres darunter verstand. Heute wird es ja oft sozusagen als Flower Power Begriff benutzt, wenn man nicht Interessen benennen will. Allerdings ist es tatsächlich in Algerien insofern zum Teil vage, als die Gesellschaft zum Großteil unorganisiert ist und auch entpolitisiert worden ist, dadurch, dass die Leute sich von der Politik, jedenfalls von der etablierten Politik, ohnehin nicht erhofften und also in der großen Mehrzahl der Gesellschaft bis dahin nicht glaubten an politische Veränderungen. Insofern muss man tatsächlich sagen, dass viele Unorganisierte, die bis vor einigen Monaten auch gar nicht daran gedacht hätten, ihre Hoffnung irgendwie auf politische Veränderungen zu setzen, jetzt auf der Straße sind. Insofern muss man vielleicht solche relativ undefinierten Begriffe benutzen, weil man tatsächlich nicht sagen kann, jetzt sind die Oppositionsparteien oder die unabhängigen Gewerkschaften, zu denen ich gleich was sagen werde, auf der Straße, weil es nicht allein die sind, sondern eine Menge von Leuten, eine in Anführungszeichen Masse von Leuten, also jetzt ohne den zynischen Massenbegriff, der entindividualisiert und die Masse verunmenschlicht, enthumanisiert. Aber es ist eine in Anführungszeichen Masse von Menschen auf der Straße, von denen tatsächlich ein Großteil bis vor kurzem sich nicht in politischer Aktion hätte definiert oder hätte vorstellen können. Die Wut hat natürlich tiefe Wurzeln, weil die Ablehnung nicht unbedingt der Person Bouteflika, sondern der regierenden Oligarchie eine Mehrheit der Gesellschaft erfasst. Also wenn man in Algerien mit Leuten diskutiert, dann hört man in 90% der Fälle von den Leuten, wir haben die Schnauze voll vom System, wir sind gegen das System. Das Wunder ist, dass das System trotzdem seit 60 Jahren nicht unverändert, aber doch in den Grundfesten stabil weitermacht. Also die herrschende Clique heute besteht ja im Kern aus denen, die nach der Unabhängigkeit im Juli 1962 von der Kolonialmacht Frankreich die Macht übernahmen. Die ganz kurze Unabhängigkeitsbewegung bestand aus drei Bestandteilen. Es gab die Guerilla, die in den Bergen war, vor allem der Berberregionen Kavilay und Oref, ein bisschen wie man das aus Türkisch-Kurdistan kennt. Es gab die Stadt-Guerilla in den städtischen Zentren, also vor allem in Algier. Und es gab die Grenzarmee, die nicht an der Grenze, sondern jenseits der Grenze in Marokko, in Tunesien saß und relativ unversehrt war, weil sie nicht direkt in Kampfhandlungen oder gar nicht in Kampfhandlungen involviert war. Und das war die Grenzarmee, die dann im Sommer 1962 die Macht übernommen hat, als schon bürokratischer Apparat. Es gab Kämpfe zwischen den Leuten, die wirklich im Unabhängigkeitskampf waren und ihre Haut riskiert hatten, und der Grenzarmee. Aber die Bevölkerung war kriegsmüde und die Bevölkerung ging auf die Straße, um zu sagen, Hauptsache, hört auf mit dem Kämpfen, wir haben genug vom Krieg. Und vor diesem Hintergrund konnte die Grenzarmee die Macht übernehmen. Und dieser bürokratische Apparat ist die Keimzelle der Macht und bis heute geblieben.
Grenzarmee, was heißt das? Die Grenzarmee der Guerilla oder Grenzarmee Frankreichs?
Nein, die Grenzarmee, die in Marokko und Tunesien saß, bis zum Kriegsende, die also auch nicht in Algerien kämpfen konnte, deswegen, weil die Kolonialmacht Frankreich die Grenzen mit elektrischem Stacheldraht überzogen hatte. Also die Grenzen waren mit elektrischen Zäunen abgesichert. Das heißt, die Grenzarmee konnte auch nicht die nach Algerien innen eindringen. Das ist bis heute die Keimzelle der Macht geblieben, die sich erweitert hat. Also in den 70er Jahren hatten wir eine staatssozialistische Ära, in der viel auf Entwicklung von oben gesetzt wurde, mit massiver Einschulung, mit massiver Mädchenerziehung, mit dem Versuch einer eigenständigen Industrialisierung, die Algerien unabhängig machen sollte von dem Export von Rohöl und Erdgas, was total gescheitert ist seit den frühen 80er Jahren. Also es besteht stärker denn je daherkommende Abhängigkeit vom Export dieser beiden Rohstoffe. Es gibt ein privates Unternehmerlager, was es so in den 70er Jahren gar nicht gab. Die Oligarchie hat ein bisschen ihr Gesicht verändert, ist aber im Kern stabil geblieben. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat davon die Schnauze voll, weil sie sich von den Früchten der Produktion natürlich dieser beiden Rohstoffe, Rohöl und Erdgas und der sonstigen Reichtümer des Landes ausgeschlossen sieht. Das heißt, die Ablehnung dieser Kandidatur, die nun wirklich als Verhöhnung der Bevölkerung verstanden wird, der lebenden Mumie, Bouteflika, war ein Katalysator, der aber natürlich einen tiefer sitzenden Unmut gegenüber dem System zum Ausdruck bringt. Also wenn man die Slogans sieht, also ich verfüge über hunderte von Fotos und vor Ort, aber ich kann ja natürlich auch sozusagen die Demonstrationen vor Ort in Paris, wo auch an die 10.000 Menschen etwa am vergangenen Sonntag auf der Straße waren, also überwiegend Algerier und Algerierinnen, also vor Ort beobachten. Wenn man die Slogans sieht, dann richten die sich schon nicht allein gegen die Person Bouteflika, sondern tatsächlich gegen die Oligarchie, gegen das System, nicht nur gegen den FLN, der nach wie vor Koalitionspartei ist, Bouteflika ist Mitglied des FLN, also der früheren Staatspartei, sondern tatsächlich gegen die Korruption, die sich bereichern, die seit 60 Jahren im Kern unverändert an der Macht sind. Diese Unfähigkeit der Oligarchie, sich auf einen geordneten Übergang für die Zeit nach Bouteflika, die ja begonnen hat, weil er amtsunfähig ist, zu einigen, die Unfähigkeit, sich vor der Wahl auf eine Nachfolge zu einigen, weil es tiefe Uneinigkeiten in den Reihen dieser Oligarchie gibt, die hat eine Bresche geöffnet, in die nun ein Teil der Gesellschaft hinein eingedrungen ist, um selber aktiv zu werden. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Das heißt, nun da der Geist einmal aus der Flasche ist, ist die Frage, ob oder wie es dem Regime gelingt, zu versuchen, diese Eigenaktivität teilweise zurückzudrängen, oder ob das nach wie vor ein Störfaktor für die herrschenden Kreise bleibt. Also natürlich muss man davon ausgehen, dass die Mitglieder der Gesellschaft nun nicht einfach nach Hause gehen werden und sagen, gut ist, weil nach der ersten Euphorie vom Montagabend, vom 11. März, wo die Leute sich sagten, wir haben gewonnen, Bouteflika musste verzichten, tatsächlich schon am Dienstag, den 12. März und seitdem die Ernüchterung eintrat und die Leute konstatieren und sagen, ja Moment, er hat so angekündigt, dass er verzichtet, aber erstmal bleibt er im Amt und das auf unbefristete Zeit und wir werden da irgendwo verhohne People. Also diese Feststellung, die sorgt nun nicht dafür, dass die Leute resignieren, die sorgt aber auch nicht dafür, dass die Leute sagen, es ist alles wunderbar und wir können unsere Eigenaktivität getrost beenden und nach Hause gehen, sondern die Leute bleiben in einem Zustand des Trauens über das, was da kommt. Und das ist eigentlich ein Zustand, der für verstärkte Eigenaktivität weiterhin aus der Gesellschaft heraus spricht. Die Frage ist natürlich, ob sich das jetzt organisiert, weil die große Mehrzahl der Protestierenden dies tatsächlich spontan taten, weil die strukturierten Parteien, Oppositionskräfte selber überrascht und überrollt waren, oder ob es bei einem überwiegend spontanen Aufbäumen bleibt. Also noch kurz, ich habe angekündigt, ein paar Worte zu den unabhängigen Gewerkschaften zu sagen. Es gibt tatsächlich Keimzellen von Oppositionskräften, dazu gehören an führender Stelle die unabhängigen Gewerkschaften. Es gibt Oppositionsparteien, die aber selber zum Teil Fossilien sind. Also es gibt die Berberparteien RCD und FSS, die gegenläufige Tendenzen haben, die aber selber überalterte Apparate sind. Es gibt die Islamisten unterschiedlicher Schattierung. Es gibt die radikalen Islamisten, die in den 90er Jahren die Staatsmacht bewaffnet herausforderten, aber der Großteil der Gesellschaft sieht denen auch mit großem, erheblichem Misstrauen entgegen. Es gibt die früher mitregierenden Islamisten, also die institutionalisierten in Gestalt der Partei MSP Hamas, die kurz vor Torschluss auf ihre Präsidentschaftskandidatur verzichtet hat. Als absehbar war, dass die Wahl keine Legitimität in den Augen der breiten Bevölkerungsmehrheit haben würde. Es gibt Linke, die aber minoritär sind. Es gibt etwa den PST, also die Sozialistische Arbeiterpartei, aber das sind relativ kleine Gruppen, die aber etwa in der Studierendenschaft verankert sind. Es gibt also radikale Linke, auch undogmatische radikale Linke, aber man kann jetzt nicht behaupten, dass die Bewegung anführen würden, aber es ist natürlich interessant zu beobachten, was die darin tun, etwa in der Studierendenbewegung. Aber das Wichtigste sind die unabhängigen Gewerkschaften. Die ÖGTA, die Staatsgewerkschaft, war im Jahr 1956 als verlängerter Arm der Befreiungspartei, also des FLN, der Nationalen Befreiungsfront, gegründet worden und konnte sich von dieser Geschichte nie freischwimmen, nie freimachen. Das heißt, die ÖGTA war nach der Unabhängigkeit immer Partei- und Staatsorganisation. Also in der Sowjetunion und im sowjetischen Block hätte man sowas als Massenorganisation, also der herrschenden Partei, der regierenden Partei bezeichnet. Die ÖGTA ist nach wie vor ein Transmissionsriemen der Staatsmacht, hat aber viele Mitglieder, weil es gewisse soziale Vorteile in den gewisse Sozialleistungen in den Unternehmen über die ÖGTA verwaltet werden. Der Chef der ÖGTA, Abdelmadjid Sidi Said, ist also auch ein großer Unterstützer gewesen, der erneuten Kandidatur Bouteflikas, die seit ungefähr 2000 gibt es aber eine Reihe von unabhängigen Gewerkschaften. Die Regierung versucht zum Teil, die zu schikanieren, mit administrativen Schikanen zu behindern. Zum Teil gibt es die Gründung von Klonen, das heißt, wenn es die unabhängige Gewerkschaft der Kommunalbediensteten gibt, dann gründet die Staatsmacht die Gewerkschaft der unabhängigen Staatsbediensteten mit einem ähnlich klingenden Namen, zum Teil um dann Prozesse zu machen gegen die Ersten, um zu behaupten, die sozusagen die wirklich Unabhängigen seien, die falschen 50er. Aber es gibt in einigen Bereichen, unter anderem bei den Kommunalbediensteten in den Krankenhäusern, bei den Lehrkräften, gibt es real verankerte unabhängige Gewerkschaften. Und das ist, die also auch erheblich mit zu den Protesten mobilisierten. Und das ist meines Erachtens derzeit die Keimzelle der Oppositionsbewegung.
Wie du schon sagtest, der Gin ist aus der Shisha. Wir werden es weiter verfolgen, was in Algerien passiert. Es ist jedenfalls interessant. Dann danke ich dir, Bernard. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis die Tage. Tschüss.